herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch.
Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Montag.
Ich hoffe, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, das Wetter ist immer noch schön. Ja. Warum während der Aufnahme gerade? Ja. Wir nehmen heute gesehen gestern auf und es ist sehr warm.
Es ist extrem warm, wirklich. Und auch so ein bisschen, also klar, jetzt ist es schon ein paar Tage warm, aber dieser Wechsel von so Medium-Wärme zu volle Pulle ist schon echt krass gewesen, muss ja, ich auch sagen. Nicht so cool. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich es ein bisschen langsamer ansteigen lassen.
Mm, das stimmt.
Aber wir sind ja auch so zwei Herbstmenschen, die eigentlich gar nicht so gerne im Sommer sind.
Das stimmt. Im Gegensatz zu langsam ansteigen sind wir jetzt schon bei fast der Hälfte oder gut der Hälfte des Buches.
Das stimmt.
Und zwar beim Kapitel Der Feuerblitz.
Ja. Wo haben wir denn das letzte Mal eigentlich aufgehört, Mandy?
Das letzte Mal aufgehört haben wir bei der Karte des Rumtreibers. Da hat Harry die Karte von Fred und George Weasley geschenkt bekommen quasi. Mhm. Und konnte somit durch den Geheimgang von Hogwarts zum Honigtopf nach Hogsmeade gehen, obwohl er keine Erlaubnis hatte. Und hat da sehr viel durch Belauschen von McGonagall, Hagrid, dem Zaubereiminister und der Wirtin
Madame Rosmerta.
Madame Rosmerta, viel über Sirius Black erfahren. Und zwar, dass er angeblich seine Eltern an Voldemort verraten hat und dass er der Patenonkel von Harry ist. Was ja schon krasse Info ist. Und halt auch sehr an der Laune von Harry momentan nagt. Wir befinden uns jetzt am Ende des Kapitels immer noch in Hogsmeade. Und das neue Kapitel, der Feuerblitz, knüpft genau dort an.
Genau. Der Feuerblitz beginnt dann mit der Rückkehr, wo wir uns ja gefragt haben, wie kommt Harry eigentlich zurück? Die einfache Antwort ist, es wird nicht verraten. Also wirklich, Harry, missing scene, ist jetzt einfach wieder in Hogwarts. Dort verzieht er sich, sag ich mal, mehr oder weniger instant ins Schlafzimmer und schaut, wuterzürnt das Fotoalbum von Hagrid, was er am Ende von Teil 1 bekommen hat, durch, auf der Suche nach Black und sieht ihn dann auch, schläft dann erstmal mit Hass im Bauch ein und macht sich viele, viele, viele Gedanken über Black. Es war aber auch der letzte Ferientag, beziehungsweise der letzte Tag vor den Ferien, weswegen die Bande jetzt alleine im Gemeinschaftsraum sind und auch generell nicht mehr viele Schüler in Hogwarts sind. Hermine und Ron versuchen dann, Harry davon abzubringen, etwas Dummes zu tun, zum Beispiel Black zu jagen oder so, und wollen ihn halt ein bisschen ablenken mit einem Besuch bei Hagrid. Harry ist jedoch unter anderem auch sauer auf Hagrid, weil er ja damals dabei war und anscheinend ja doch der Letzte war, der Kontakt zu Black hatte, ihm das die ganzen Jahre lang auch nicht erzählt hatte. Dementsprechend sagt er ja, alles klar, lass uns zu Hagrid gehen, dem werde ich jetzt erstmal die Meinung geigen. Sie kommen zu Hagrid und finden ihn in einem sehr, sehr traurigen und niedergeschlagenen Zustand wieder, denn er hat Post bekommen, dass sein Schnabel aufgrund der Aktion mit Malfoy jetzt hingerichtet werden soll, beziehungsweise erstmal vor einem Trial kommen soll, also vor einem Ausschuss, wo entschieden wird, was mit seinem Schnabel passiert. Er macht sich jetzt nicht so viele Hoffnungen und die Bande sagt, hey, wir helfen dir dabei, wir gehen direkt mal in die Bibliothek. Und das lenkt auch Harry ein bisschen ab von seinen Rachegedanken über Black, weil Hagrids Traurigkeit überschattet das Ganze mehr oder weniger. Sie gehen dann in die Bibliothek und suchen nach verwandten Fällen und finden nichts. Dann ist es Weihnachten und Harry bekommt neben anderen Geschenken unter anderem einen Feuerblitz, einen Besen, den wir schon vorher ja als den neuen besten Besen, den es gibt, erzählt bekommen haben, weil es auch der internationale Standard für Weltmeisterschaften etc. ist. Und halt einfach ein sehr, sehr starker und teurer Besen, der 500 Galleonen kostet, von einem anonymen Schenker. Das lässt erstmal Hermine ein bisschen die Augenbrauen hochziehen, denkst du, ist das denn überhaupt so richtig? Wollen wir das denn nicht mal irgendwie, naja. Und dann passiert nochmal ein Krumbein-Krätze-Vorfall. Krumbein stürzt sich, als Hermine dann in ihrem Nachtmantel ins jungen Schlafsaal reinkommt, auf Krätze und Krätze dementsprechend sieht sehr mitgenommen aus. Außerdem fliegt noch das Taschenspikoskop Harry aus der Tasche und dreht komplett durch. Und wir wissen ja, Taschenspikoskop, ja, kommen wir gleich noch zu. Harry vermutet, dass Krätze bald sterben könnte, weil er sieht wirklich, wirklich mitgenommen aus und erinnert sich an die Worte von der Besitzerin, die sagt, okay, eigentlich werden die nicht so alt. Dann gibt es das Weihnachtsfest, was nur aus 13 Leuten besteht, also ein paar Lehrer und ein paar Schüler und halt eben die drei von der Bande. Und da passieren ein bisschen ulkige Sachen, sie sind an einem kleinen Tisch, nicht an den fünf großen Tischen. Und Trelawney kappelt sich ein bisschen mit McGonagall. Dumbledore und Snape ziehen an einem Bonbon und daraus zieht sich dieser Hut, den Snape quasi in also passieren lustige Dinge, kurz gesagt. Sehr viele lustige Dinge. Harry und Ron gehen dann schon mal vor Hermine wieder zurück in den Gemeinschaftsraum, um sich den Besen anzugucken. Hermine sagt, sie muss noch was mit McGonagall klären. Daraufhin kommen sie später etwas, kommen sie dann ein bisschen später mit in den Gemeinschaftsraum zurück. Und McGonagall beschlagnahmt den Feuerblitz, weil er könnte ihr verflucht sein. Und Hermine, und so endet auch das Kapitel, mutmaßt, denn der Besen könnte von Sirius Black kommen und daraus ja verflucht geworden sein oder verflucht sein, dass er Harry mehr oder weniger umbringt. Mhm. Und das bringt uns quasi an das Ende von dem Kapitel Der Feuerblitz. Ja, wo möchtest du denn anfangen mit unserer Besprechung?
Also das ist jetzt eben schon gesagt, aber ich fand spannend, dass die Rückkehr nicht genannt wurde, weil wir letzten Podcast noch darüber spekuliert haben, wie Harry jetzt am besten zurückkommt und dass er eigentlich einen Tarnumhang hätte mitnehmen sollen, was jeder normale Mensch wahrscheinlich auch mitgenommen hätte. Ja. Aber ignoriert und er geht wieder durch den gleichen Gang wieder zurück.
Was aber nicht erklärt wird, ist, wie er halt diese Rutsche und diese kilometerlangen Gänge halt irgendwie wieder erklommt. Also ich gehe mal davon aus, es muss irgendwie gehen.
Muss ja,
Weil, oder keine Ahnung, er ist links gerutscht und rechts wäre eine Treppe oder sowas gewesen.
Oder er zaubert sich halt hoch.
Weiß ich nicht, also keine Ahnung, es wird halt so übergangen. Also die schreiben ja hier, er hätte den Rückweg im Nu zurückgelegt und hat nicht wirklich darauf geachtet, wo er hergeht. Vor allen Dingen, wir erfahren nicht, ob Ron und Hermine mit ihm gehen, ob sie jetzt auch von der Karte des Rumtreibers wissen oder sonst irgendwas. Nicht,
oder? Meinst du? Weil Hermine würde doch instant, sie verpetzt ihn ja jetzt quasi schon wegen des Besens. Stell dir mal vor, sie wüsste von der Karte.
Nee, aber die hatten doch sogar die hatten doch schon in Hogsmeade das Gespräch über die Karte des Rumtreibers, weil Ron sich dann doch noch wundert, warum Fred und George
sie ihm nicht. Aber warum verpetzt Hermine ihn deshalb nicht? Also das ist ja ein größeres Mittel für Black als jetzt der Besen.
Weil ich glaube, es geht nicht unmittelbar um Harrys Leben. Und Hermine will ja auch bei ihrem Rechtsgedöns, sie möchte ja nicht Harry aktiv in die Scheiße reiten, weißt du?
Ja, sagst du.
Weißt du, weil sonst hätte sie ja auch, weiß nicht, bei der Kammer des Schreckens schon, sie hat ja auch selbst eine graue Seite mit dem Polymorph Juice und so. Ja.
Polyjuice Potion.
Was habe ich gesagt?
Polymorph Juice, keine Ahnung, was das sein soll, aber okay.
Du wusstest ja, was ich meine.
Ja. Und du hast eben auch gesagt, dass Harry wieder oben in sein Fotoalbum schaut, wenn er wiederkommt.
Ja.
Und da findet er auch das erste Mal Black drin. Also ich glaube, vorher hatte er ihn nie so wahrgenommen. Er hat das Bilderalbum ja schon vorher durchgeblättert und angeschaut. Aber jetzt, dadurch, dass Black ja auch auf den Fahndungsfotos überall in Hogsmeade und in der Winkelgasse hängt, weiß auf jeden Fall, wer er ist auf dem Foto. Und finde ich witzig, dass Peter Pettigrew Neville ähnelt.
Ja, das stimmt.
Im Film absolut nicht so.
Nur charakterlich eigentlich, so ein bisschen so. Also beide haben schon so.
Findest du? Glaubst du, Neville würde? Weil ich finde, Neville hat ja auch im letzten Teil vor allen Dingen nochmal so ein Stand gegenüber Voldemort und sagt dann so, nur weil Harry tot ist, heißt das nicht, dass wir aufgeben müssen. Und
nein,
er würde, glaube ich, niemals seine Freunde verraten.
Nee, das meine ich noch nicht mal so auf dieses Mut-Ding bezogen, sondern halt einfach mehr auf dieses, auf allgemeine Charaktereigenschaften einfach. So dieses eher ängstliche, eher so im Hintergrund stattfindende. Ich glaube, da ähnelt sich Peter Pettigrew und Neville dann schon irgendwo. Aber natürlich ist Neville der bessere, also der moralisch bessere Charakter, weil er natürlich mutiger ist und dann halt den Boden oder den Fuß aufstampft, wenn es halt sein muss, sozusagen.
Ja, er stellt sich halt sehr loyal.
Er stellt sich im ersten Kapitel ja auch gegen die Bande, als die des Nachts halt wieder herumlaufen möchte. Aber findest du auch, dass Harry sich so ein bisschen in Rage denkt, was das angeht? Ich meine, er kann jetzt auch nicht mit Hermine und Ron drüber reden, weil Percy die ganze Zeit dabei ist und er natürlich nicht auffliegen will. Aber findest du, er ist so ein bisschen, er isoliert sich, um sich noch mehr in Wut und Rage zu denken?
Nee, ich glaube, er muss es einfach erstmal verarbeiten, was da passiert ist und was gesagt wurde. Weil, also im Film, finde ich, wird es eher darauf hinausgebracht, dass Sirius der Pate von Harry ist und Harry deswegen so geknickt ist. Und das finde ich immer so ein bisschen, ja, okay, gut. Ich habe auch nichts mit meinen Patentanten und Patenonkeln zu tun. Keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so wild. Okay, meine Patenonkel oder meine Patentante haben jetzt auch nicht meine Eltern umgebracht. Aber weiß nicht, ich finde irgendwie dieser Aspekt, dass er die Eltern verraten hat oder haben soll, viel, viel greifender und viel, viel wichtiger als dieses Patenonkel-Gedöns.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich finde es halt auch einfach so krass, weil dieses Kapitel ist, glaube ich, das dunkelste Harry-Kapitel ever, was wir bisher hatten. Also er ist wirklich, also er isoliert sich komplett von Hermine und Ron auch. Also als Ron dann auch später reinkommt und sagt so, Harry, alles gut. Und er tut so, als ob er schon schlafen würde. Wobei er halt dann, also er ist ja auch so aktiv auch gegen sie und auch in dem Dialog dann im nächsten am nächsten Tag einfach, als sie dann alles quasi leer hatten und dann aktiv darüber sprechen können, ist halt auch schon, er ist sehr feindselig einfach. Und in dieser, ihr wisst gar nicht, was ich durchgemacht habe, edgy guy in the corner mäßig. So.
Ja, das stimmt. Und dann machen die drei sich auf den Weg zu Hagrid, um eine Ablenkung zu bekommen, die sie auch wirklich bekommen. Und er erzählt, du hast eben gesagt, dass sein Schnabel geköpft werden soll, aber das steht noch gar nicht fest.
Genau.
Er bekommt erstmal nur den Brief, dass es ein Verfahren gegen Seidenschnabel gehen wird. Und zwar vom Ausschuss für Beseitigung gefährlicher Geschöpfe. Und der Henker, der später Seidenschnabel umbringt, heißt Walden McNair und ist Teil dieses Ausschusses.
Okay.
Mehr habe ich über den Ausschuss leider nicht lesen können. Aber ja.
Ich muss auch sagen, dieser Ausschuss von was ist das, der Schulratsausschuss?
Oder nee, ist das von der allgemeinen Vom Zauberministerium.
Vom Zaubererministerium, ja. Ne? Aber weil ich ja auch wieder denke, warum ist Lucius Malfoy so groß da?
Ist er ja nicht. Ich weiß nicht, ob er Teil davon ist, aber der hat ja überall seine Griffe im Spiel.
Ja, aber so ein bisschen ist mir das auch so allgemeiner Bad Guy-Move. So, ja, er korrumpiert alle. Wo nicht so ganz klar ist, warum. Also im Schulbeirat, da hätte ich es noch gekauft, im zweiten Teil, so dass er da halt einfach mit seinem Geld und halt die anderen Leute sind ja dann auch nur wahrscheinlich Eltern, also ganz normale Menschen, aber wir reden ja von dem Zaubereiministerium.
Also ich vermute, dass es jetzt nicht mit der Schule zu tun hat, sondern halt eine Abteilung im Zauberministerium ist, die für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe zuständig ist. Und Lucius Malfoy ist ja generell auch im ganzen Zauberministerium so ein bisschen, hat er immer so seine Nase drin. Und
das stimmt.
Er arbeitet ja eigentlich gar nicht wirklich da, aber er ist auch mit dem Zauberminister irgendwie weird drauf. Also es ist so ein bisschen, hat er immer seine Finger im Spiel.
Das stimmt. Aber ich tatsächlich noch eine Sache, bevor wir zu Hagrid gehen. Und zwar bei dieser Diskussion von Ron, Hermine und Harry kommt ja auch dieses Argument vor, dass Malfoy schon wüsste, dass Black was mit dem Tod von den Eltern zu tun hat. Wo ja auch dieser Satz dann kommt, so willst du dann eher auf Malfoys Rat hören als auf unseren. Mhm. Was ich irgendwie wieder interessant finde, weil das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wieder so diese moralische Frage von ganz am Anfang bei dem Hut so wieder aufflammen lässt in ihm. So dieses, Slytherin oder Gryffindor, so gute Seite oder schlechte Seite. Meinst du, da ist wieder so ein bisschen Voldemort im Spiel, so mit diesen Hass- und Rache-Gedanken? Oder glaubst du, es ist ganz natürlich?
Ich glaube, es ist natürlich. Also wenn ich, glaube ich, herausfinden würde, dass jemand meine Eltern verraten hat und dass sie das umgebracht hat, wäre ich auch sehr sauer auf die Person. Und vor allen Dingen Malfoy stichelt da ja auch immer noch gern. Und natürlich weiß Lucius, was passiert ist. Der weiß auch, dass es nicht Sirius war, sondern, also ich weiß nicht, ob er es weiß, aber er war zumindest anwesend und hat Voldemort da unterstützt. Also ist es jetzt nicht so weit hergeholt, dass er das auch weiß und es auch beim Essenstisch bei den Malfoys am Abendessen da diskutiert wird.
Ja, aber ich glaube halt in dem Moment, wo Hagrid sich so verletzlich zeigt bei dem Gespräch mit der Bande, da ist wieder dieser Schlenker zurück zur Gryffindor-Seite quasi drin, weil er halt so düster und so sauer und so hasserfüllt ist, dass ich mir halt auch irgendwie gedacht habe, okay, krass, der kommt da jetzt rein und der macht den noch mehr fertig. Also es wäre auch eine legitime, nicht legitime Reaktion, aber das hätte ich mir vorstellen können, wenn Harry, dass er da jetzt reinkommt und sagt so, ja, ist ja schön und gut mit den Flubberwürmern und Seidenschnabel und so, aber ganz kurz, was weißt du über Sirius Black und warum hast du es mir verheimlicht, weißt du? Ich glaube, hätte das Hagrid noch krasser mitgenommen, glaubst du?
Ich glaube, es hätte ihn sehr verwirrt. Ich meine, Harry ist ja auch erst 13 in dem, und er ist halt auch sehr hitzköpfig. Ich weiß nicht, ob Hagrid ihm da mehr verraten hätte oder ob das nicht vielleicht sogar die Freundschaft so ein bisschen gekippt hätte. Keine Ahnung, aber ich finde schon gut, dass er nicht drauf eingegangen ist, weil Hagrid geht es ja auch schon schlecht genug.
Das stimmt.
Und anscheinend heißt ja auch, wenn ein Geschöpf beim Ausschuss für Beseitigung gefährlicher Geschöpfe irgendwie einen Termin hat, dann sieht es nicht gut aus.
Ja.
Also dann, er geht ja selber davon aus, dass es zur Henkung von seinem Schnabel kommt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich meine, wäre das nicht schon schlimm genug, versuchen die Bande ja dann ihn quasi noch aufzumuntern mit dem Unterricht, den sie ja so toll fänden. Na, selbst die Flubberwürmer, die sie in der Schule behandelt haben, die schon eigentlich nichts machen, tot sind, weil sie zu viel Salat haben. Das ist so der
richtig sad.
Final Blow von wegen, oh, okay, selbst mein kleines Goldfischchen ist gestorben.
Ja. So. Aber glaubst du auch, dass Hagrid sagt von sich selber auch, er ist irgendwie im Moment nicht der Alte, dass das auch wegen der Dementoren ist?
Ja.
Weil die Dementoren ihn ja auch kennen und ich glaube dann auch anfälliger für die Person sind, also könnte ich mir vorstellen, weil sie schon, und dass er halt, er war ja in Azkaban und sich so ein bisschen des Glückes beraubt fühlt.
Ja. Ja, das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall einen Effekt auf ihn hat. Gerade weil er erzählt ja dann auch von seiner Zeit in Azkaban zum ersten Mal, was auch so interessant ist, auch irgendwie diese Einsicht zu haben. Und bestätigt zum einen wieder mal unsere Theorie, dass sie eigentlich gar nicht großartig Stangen oder Türen brauchen, um Leute zurückzuhalten, sondern halt einfach dieser Lebenswille entzogen wird und er halt auch so extrem panische Angst hat, da wieder von erwischt zu werden. Und ich meine, er ist ja ein gestandener, großer Riesenmann, weißt du? Das ist schon verrückt, wirklich, wie das halt einen mitnimmt. Und er ist ja nochmal besonders betroffen, weil er ja nicht in der Schule ist, wo die laut Dumbledore
halt. Ja, genau. Aber ich glaube, die sind auch eher auf den Ländereien, ne?
Ja, ja,
also
ja, genau.
Deswegen ist Hagrid vielleicht auch nochmal eher betroffen, weil er näher an den Dementoren ist.
Ja.
Und schon dieses leichte Gefühl von Hoffnungslosigkeit abbekommt, weil sie ja nicht ins Schloss dürfen, aber er halt ja auch am Rand von Hogwarts lebt.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Und halt, dass dann halt negative Ereignisse, die vielleicht gar nicht so schlimm sind, also auch diese Anhörung jetzt, die ist natürlich sehr aussichtslos, sage ich jetzt mal, aber die jetzt nicht so schlimm sind, dass es da gar keine Lösung für gibt. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, der da halt noch mit beispielt, dass wenn du allgemein so ein negatives Gefühl hast, das dann einfach umso schwerer aufwiegt und dass dann jede Kleinigkeit, die dann noch negativ passiert, einen noch weiter runterzieht.
Ja.
Das ist schon das echt stimmt. Extrem.
Aber die drei gehen dann auch wieder hoch ins Schloss und das ist ja auch der Abend vor Weihnachten.
Ja.
Und in der großen Halle, beziehungsweise in der Eingangshalle, stehen 12 Weihnachtsbäume. Und ich habe versucht rauszufinden, warum 12?
Und?
Keine Ahnung. Ich habe nichts gefunden.
Wahrscheinlich Symmetrie.
Aber hast du eine Idee, warum 12?
Ich habe kurz
vielleicht
überlegt.
Vielleicht die Zahl vor 13?
Ja. Also ich hab überlegt, vor allen Dingen, wie war es im Film? Weil da weiß man ja nur, dass quasi Hagrid die Bäume ja auch reingeschleift hat.
Das ist ja auch eigentlich nur einer, ne? Oder?
Nee, ich meine, zumindest im Buch sind es halt erzählt, dass halt sehr viele andere noch dabei sind. Ich meine, es wären auch immer 12 gewesen. Und ich meine, 12 Hälfte von 24. So. Mhm. Es gibt ja auch, glaube ich, nur 12 Tage bei, ist es bei Hanukkah nur irgendwie so 12 Tage
das
oder
weiß
so?
Ich nicht.
Da kenne ich mich leider zu wenig aus, aber ich glaube, es hat schon, ja, oder die Uhrzeit 12, weißt du?
Das, halt das sind sehr willkürliche Sachen, die du hier gerade einfach,
nein,
alles,
aber
was du mit
schon,
12 in Verbindung bringst,
ja,
einfach reingedroppt.
Aber also ich glaube nicht, dass da eine tiefere Sinnhaftigkeit drunter
steckt. Okay, das reicht mir ja schon. Aber so 12, die Uhrzeit, ja gut, es gibt
durch
Zahlen.
6 und zweiteilbar und 4.
Aber es ist so willkürlich. 12, ja gut, okay, 1 und 2.
Ja.
Ja, und dann habe ich mir noch, weil man riecht wohl die ganze Zeit auch gutes Essen aus der Küche und ich war so, Hogwarts hat eine Küche?
Ja.
Warum? Weil Dumbledore klatscht zweimal und dann erscheint das Essen. Da braucht man noch keine Küche für.
Ja, das stimmt.
Oder vielleicht stellen sie auch deswegen extra Hauselfen an, um Jobs zu haben.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber
das ist ja auch Quatsch.
Du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt schon übersprungen und zwar.
Ist das so?
Hallo, Geschenke. Das war jetzt der Morgen quasi vor dem Essen.
Mhm.
Und genau, das finde ich auch sehr, sehr bezeichnend, wie Ron Harry weckt. Einfach mit einem Schlag von einem Kissen auf den Kopf und dann, hallo, Geschenke jetzt. Komm, es ist Weihnachten. Mach mal hier.
Ja, er hat seine Prioritäten richtig gesetzt. Kann ich mich sehr mit identifizieren.
Definitiv. Und was bekommen sie alles? Ein bisschen, also natürlich den obligatorischen Miss Weasley-Pulli, wie der Kastanienbraut für Ron. Und Harry hat tatsächlich einen mit einem Gryffindor-Löwen draufgestickt.
Voll aufwendig.
Total. Vor allen Dingen, hat er den vom letzten Mal behalten?
Warum nicht?
Keine Ahnung, hätte ja auch sein können, dass es halt einfach ein bisschen, dass es jetzt ein bisschen viel wird, sozusagen.
Aber warum? Ein Pulli im Jahr ist ja jetzt nicht viel. Ist jetzt nicht so, als wenn
ja.
die in Pullis ertrinken.
Ja, das stimmt wohl. Aber er kriegt auch ein bisschen Weihnachtskuchen und eine Schachtel Nusskrokanten. Und dann liegt da ein langes und schmales Paket drunter, wo der Feuerblitz drin ist. Der namensgebende oder der Kapitel namensgebende Objektgegenstand. Wie würdest du reagieren, wenn du, sag ich jetzt mal, zu Weihnachten einfach ein Geschenk bekommst? Du wüsstest nicht von wem, aber es ist das, was du dir schon immer ersehnt hattest.
Ich würde mich freuen. Wieso denn auch nicht?
Aber wärst du nicht auch so ein bisschen wie jetzt Hermine, so ein bisschen so, hä? Nee. Von wem kommt das denn jetzt? Nicht?
Nö, wir können ja auch nicht zaubern, wir können es ja nicht verfluchen.
Ja, ja, okay, aber könnte ja eine Bombe dran sein oder so.
Ja, also, komm, was habe ich denn auch jemals getan, dass mir jemand ein Geschenk mit einer Bombe geben will?
Ja, okay, also, das auch stimmt. Bisschen,
ich fand es süß, dass der Besen eine goldene Seriennummer vorne hat.
Ja.
Und ich habe auch nochmal den Feuerblitz recherchiert.
Ja, bitte.
Und zwar ist der 1993 auf den Markt gekommen und wird auch von der irischen Nationalmannschaft geflogen. Mhm. Und gelenkt wird er natürlich mit Bewegungen, aber es ist fast so, als würde man ihn mit den Gedanken lenken, weil er schon bei der kleinsten Bewegung einlenkt.
Ja.
Also es ist so super schnelle Übertragung von Körperbewegung auf Besen. Und er ist von 0 auf 250 km/h in 10 Sekunden. Er hat eine automatische Bremse und eine Gleichgewichtsautomatik.
Das ist krass. Das klingt aber schon sehr fortschrittlich.
Wie krass auch 250 km/h. Jetzt haben wir auch mal irgendwie eine Zahl, wie schnell man auch so mit einem Besen fliegen kann.
Vor allen Dingen, wie schnell und wie groß ist dann das Quidditch-Feld und wie schnell flitzen die denn da umher?
Ja.
Also wenn die alle, also in der irischen Mannschaft, meine ich, ist ja der Standard dieser Feuerblitz. Und zum einen, wie schnell kann man denn überhaupt noch nachvollziehen, wie schnell die da fliegen?
Weil das ist ja bei der Formel 1 auch so.
Ja, aber da fahren die ja kein Rennen. Also es ist ja wie, wenn die mit Formel 1-Autos Fußball spielen.
Ja, aber du kannst die Autos ja trotzdem sehen.
Ja.
Obwohl die halt irgendwie so 300 km/h fahren.
Aber stell dir mal vor, du fliegst einfach mit 250 km/h auf einmal einen anderen, der 250 km/h fliegt, direkt zu. Das sind halt 500 km/h Stärke, die dir um die Ohren fliegen.
Ich glaube, so funktioniert Physik nicht.
Doch.
Ja?
Natürlich.
Ist es so?
Ja, ja, klar. Also wenn du eine Kraft von der einen Seite und eine Kraft von der anderen Seite hast, ist
ja, aber addiert sich das?
Ja, das addiert sich.
Crazy. Ich war immer schlecht in Physik.
Ich glaube nicht, dass so Physik funktioniert.
Alles kurz alles in Frage gestellt. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Okay, Mandy.
Ja, nee, aber ich finde es halt einfach krass, so dieses, vor allen Dingen, wie stark der halt also wie schnell das halt einfach ist.
Und ja, es geht so piu, piu, piu.
Genau, vor allen Dingen dann noch Bälle zuzuwerfen.
Ja.
Das ist halt verrückt.
Stell dir mal vor, FußballspielerInnen werden so bei der, man guckt so WM und die würden statt laufen, wären die so 250 km/h schnell.
Ja, so auf Rollerskates oder so. Piu, 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 piu. Ja, vor allen Dingen dann noch versuchen zu passen.
Ja.
Vor allen Dingen eigentlich. Krass.
Aber du musst ja auch keine 250 km/h fliegen. Das ist ja nur das maximale Ding. Also das musst du ja nicht.
Aber wenn es zum Beispiel um den Sucher geht.
Der muss schon schnell
fliegen. Der muss schon schnell fliegen können, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, wenn du mit 250 km/h losfährst und du lässt den Ball quasi einfach nur los und bremst automatisch, dann fliegt der ja quasi nach vorne mit 250 km/h, was ja auch unhaltbar ist.
Ich glaube nicht, dass Physik so funktioniert.
Okay, never mind then.
Aber die drei, beziehungsweise Harry und Ron, vermuten dann auch, von wem der Besen sein könnte. Ja. Und sie vermuten dann auch erst Dumbledore und Lupin. Mhm. Aber wir wissen natürlich, es ist Black.
Ja.
Also Hermine hat recht, aber es ist keine schlechte Intention von Black.
Ja.
Sondern es ist einfach nur, ich glaube, später in den Büchern sagt er ja, er hatte 12 Weihnachten und Geburtstage nachzuholen. Da kann man auch mal 500 Galeonen auf den Tisch hauen als frischer, freier Häftling.
Ja.
Hat man auch 500 man, Galeonen
auf den Tisch. Na gut, er hat ein Eigenheim auch. Also wenn er das vermietet hat,
darum
das.
Wo sind wir denn hier? Bei mein neues schönes Zuhause bei Blacks oder was?
Ja, also wenn,
ich glaube nicht, dass er das vermietet
wenn
hat.
Blacks,
Ferienhaus.
Wohnung, wenn Blacks Ferienhaus in Berlin ist, dann kann man da schon 500 Galeonen dann innerhalb von 13 Jahren haben. Ja.
Ja, aber crazy. Ich habe mich auch sehr darüber erschrocken, dass Hermine auf einmal mit Krummbein in den jungen Schlafsaal steppt und kommt.
Aber ich glaube, wenn sie halt.
Ist es okay?
Naja, also die waren jetzt nicht wild masturbierend oder so. Also
naja, aber ich dachte halt irgendwie, da wären Zauber oder so, dass Mädchen nicht in jungen Schlafsaal und andersrum.
Nein, also ich glaube nicht, dass das so problematisch ist. Also ich glaube, sie würde es nicht machen, wenn nicht Ferien sind und wenn sie nicht wüsste, dass nur noch Harry und Ron da sind. Und außerdem, ich meine, alle waren angezogen. Also ist
weiß
jetzt nicht
sie
so.
Das vorher?
Und außerdem, ist das nicht vor allen Dingen auch so ein Ding, dass wenn
Wer weiß, was auch Ron und Harry gerade gemacht hätten, wenn sie Die sind alle das erste Mal alleine im Schlafsaal.
Naja, aber Harry und Ron, na egal. Auf jeden Fall, aber es ist ja auch allgemein eher akzeptiert, wenn ein Mädchen oder eine Frau auf einen Jungen- oder Männerraum geht, als andersrum.
Trotzdem ist es nicht, wenn es verboten ist, nicht. Ich dachte halt einfach, es wäre so ein, von Anfang an so ein Zauber an der Tür, dass man als Mädchen irgendwie nicht da reinkommt, als Junge nicht in den Mädchenschlafsaal.
Ich glaube, es ist halt einfach separiert durch eine Tür und eine Bezeichnung. Aber tatsächlich, ich finde es nur auch ganz interessant zu sehen, wie teuer sowas ist und warum sich auch Harry hätte den Besen nicht leisten können. Mhm. Weil 500 Galleonen, ich weiß gar nicht, wie jetzt die aktuelle Hochrechnung ist, wie viel Gold er hat, aber allein sich zu überlegen, bei diesem Bild vom Stein der Weisen, diese Anhäufung von Galleonen, da wäre schon 500 von diesen Münzen, wäre schon ein riesiger.
Auf jeden Fall. Punkt. Vor allem kann er das ja, er hat ja auch in den ersten Kapiteln gesagt, er könnte es sich kaufen, aber er muss sich ja den Rest von Hogwarts auch noch finanzieren.
Eben.
Deswegen geht das nicht. Aber ich fand auch spannend die Vermutung, wer jetzt den Besen geschenkt hat. Total. Weil im Film, finde ich, kommt das nicht durch, dass Black ihm das geschenkt hat. Und ich dachte immer, es wäre McGonagall gewesen.
Ich verstehe, ich habe auch gerade gar nicht die Szene vor Kopf, wie er den Besen bekommt.
Da kommt diese Eule mit dem Besenpaket, lässt den fallen und dann so, oh, was ist das? Und es ist halt original ein Besen in Papier verpackt.
Nein, das ist im ersten Teil.
Sicher?
Ja. Die Szene, die du gerade im Kopf hast, war nämlich auch die Szene, die ich im Kopf habe, und das ist im ersten Teil.
Oh no.
Wo er dann auch noch McGonagall die Eule so streichelt. Und so,
okay, dann vertausche ich das.
Ja, genau. Und weil die Szene mit dem Feuerblitz, die habe ich halt nicht im Kopf. Also wie er die bekommt und wann er die bekommt.
Das ist eine gute Frage. Aber das sind Sachen, die wir am Ende des Buches, wenn wir den Film sehen.
Ja, wenn wir unseren schönen Audiokommentar machen.
Wenn wir unseren Audiokommentar, dann werden wir es herausfinden. Bis dahin gucken wir übrigens auch den Film nicht mehr. Ja. Also während wir die Bücher lesen, schauen wir bewusst den Film nicht mehr.
Genau.
Und dann hast du eben ja auch schon gesagt, dass das Taschenspikoskop total ausrastet, weil Krummbein wieder mal auf Krätze losgeht. Und wir hatten ja auch schon die Theorie, dass Krummbein vielleicht die alte Katze von den Potters ist, was J.K. Rowling halt auch widerlegt hat. Aber
hat sie es widerlegt?
Ja, also sie hat es mal gesagt, dass es nicht stimmt. Ja. Aber vielleicht ist es ja trotzdem so. Und wenn nicht, dann hat Krummbein trotzdem eine krasse Intuition.
Das stimmt. Eine Sache noch zu dem, wer der Donator sein könnte. Du hast schon gesagt, Lupin
der
Verschenker. Du hast schon auch gesagt, Lupin, aber dafür wäre er zu arm.
Ja, so. Weil ich finde witzig, dass Ron sagt, dann kann er sich auch mal einen neuen Umhang kaufen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist ja nachvollziehbar. Ron würde es, glaube ich, auch nicht anders machen, wenn er so viel Geld hätte. Dann Dumbledore, was ich auch noch interessant fände und wo die ihn auch gesagt haben, ja, der hat ja auch einen Tauernhort geschenkt. Ja, aber das war ja nicht wirklich sein Eigentum. Es war ja von seinem Vater irgendwie aufgetragen.
Ja.
Und den Feuerblitz gibt's ja de facto vor diesem Buch nicht.
Ja.
Und das fand ich halt auch irgendwie interessant, wen sie so alles rein und wie natürlich das auch für Ron gewesen wäre, wenn jetzt so Dumbledore gesagt hätte, ja klar, Feuerblitz hier.
So. Easy. Du kriegst, die Malfoy ist nur so, damn you, Dumbledore.
Ja, wirklich. Also fand ich aber nur spannend.
Aber eigentlich eine schöne Szene mit den dreien dann so im Schlafsaal und die machen Geschenke auf und dann kabbeln sich Krätze und Krummbein und dann gehen sie runter in die große Halle, die jetzt gar nicht mehr so groß ist. Also natürlich ist sie noch groß, aber es ist so ein süßer, kleiner, runder Tisch mit so irgendwie 8 Leuten gefühlt.
Ja.
Und es sind auch nur, ich glaube, 5 Leute, also 5 SchülerInnen. Es sind ja die 3, also Harry, Ron, Hermine, dann ein oder 2 Erstklässler und noch ein Slytherin.
Ja, genau. Ich glaube, es ist genauso, dass du halt 2 Erstklässler und einen Slytherin hast. Und insgesamt sind es ja 13 mit Trelawney, die dann später kommen.
Trelawney kommt nämlich später noch rein und ist gehemmt, sich an den Tisch zu setzen, weil es dann 13 sind.
Ja.
Und man sagt, wenn jemand, der Erste, der aufsteht an einem Tisch mit 13, stirbt, der steht natürlich als Erster auf? Harry.
Natürlich.
Aber was ich auch super süß finde, ist, dass Dumbledore und Snape so einen Knallbonbon machen. Dumbledore so, oh, Professor Snape, ziehen Sie mal an meinem Knallbonbon. Und dann kommt halt original ein Hut aus diesem Knallbonbon, das aussieht wie von dem Irrwicht von Neville, also so ein Geier auf dem Hut. Ja. Und den zieht dann Dumbledore auch direkt an. Und Snape ist so, danke, Professor, nein.
Ist so widerwillig, aber der Weihnachtsgeist springt eigentlich über.
Ja.
Aber ich finde es auch irgendwie interessant, auch die Wahl der Leute, die da bleiben, weil es ist ja Snape, McGonagall, Dumbledore,
Trelawney,
Flitwick, Sprout.
Aber das sind, glaube ich, doch alle LehrerInnen, die wohnen ja auch da. Ich glaube, aber die,
also Lupin, klar, der ist krank.
Ist Werwolf
gerade. Der ist gerade wieder Werwolf-Phase, aber der ist ja als krank abgemeldet über Weihnachten.
Ich glaube, dass die Lehrer generell Weihnachten zusammen feiern. Weil ich glaube nicht. Halt,
die haben ja auch Familie eigentlich.
Das ist halt das Ding, aber glaubst du wirklich, die haben so krasse Familie? Weil wenn du ja Lehrer oder Lehrerin in Hogwarts bist, dann bist du das ja 24/7. Du wohnst da, du unterrichtest da, du maßregelst die Kinder jeden Tag. Du hast ja nicht wirklich Urlaub.
Ja.
Also es ist so, hat man wirklich noch ein Privatleben, wenn man Lehrer oder Lehrerin in Hogwarts ist?
Also es ist schon krass eingedämpft auf jeden Fall. Aber trotzdem denke ich mir, also die haben ja auch, also wenn sie nicht eigene Familie haben, haben sie ja wenigstens Eltern oder
naja, aber die sind ja alle sowas. Schon recht alt. Da werden die Eltern
ja auch okay, nicht mehr aber leben. Keine Ahnung. Also ich denke mir schon so, also das sind ja auch nicht alle Lehrer in Hogwarts. Also zum einen auch, wo ist Hagrid?
Das stimmt, ja. Aber vielleicht kommt er noch. Oder er traut sich nicht.
Ich glaube schon eher,
dass er ist so traurig. Das kann auch sein.
Das ist die Flubberwürmer. Er wurde eigentlich mit Flubberwürmer Weihnachten feiern.
Oh,
und,
sad. Nee, jetzt muss aber er, auch ja. Richtig geil finde ich den Sass von McGonagall gegenüber Trelawney. Weil super. McGonagall glaubt kein Stück an Wahrsagerei.
Ja.
Und dann geht es irgendwie darum, dass Trelawney irgendwas vorhersehen sollte, dass wer in Hogwarts ist und dass jetzt 13 Leute irgendwie an dem Tisch sitzen. Mhm. Und dann sagt sie so, oh, hätten sie das nicht wissen müssen? Und dann sagt Trelawney, ja, aber ich gehe ja auch nicht mit hausieren, dass ich alles weiß. Also auch nochmal gut rausgeredet. Aber McGonagall ist da schon so, ja, ich glaube an den Shit nicht.
Ja, das stimmt. Das ist halt generell so süß, weil man jetzt auch so die Lehrer, auch so Dumbledore, so eine riesige Gestalt, mystisch gesehen, sitzt da jetzt auch einfach am Tisch und sagt so, hey, Derek, gib mir mal die Butter bitte. So,
und die Erstklässler sind auf jeden Fall eingeschüchtert.
Total, wäre ich aber auch. Also,
ja, ich auch.
Deswegen, das ist halt schon irgendwie crazy, das halt so zu sehen. Und ja, ich finde es halt irgendwie, ich hätte Lupin gerne noch dabei gehabt irgendwie. Und generell, so, ich fand's auch schön, dass halt auch die anderen Tische halt weggeräumt wurden. Man wirklich sagt, hey, wir brauchen nicht so viel. Und wir lassen uns einfach hier schön bekochen und machen das einfach alles. Finde ich schön. Finde ich eine schöne, kleine Geste. Vor allen Dingen ist jetzt jeder Morgen so, solange Ferien sind? Weil ich meine, es werden ja vielleicht. Nicht mehr.
Ja, aber vielleicht haben wir jetzt immer so ein Frühstücks-Breakfast-Club. Voll schön, ja. Und dann möchte Hermine natürlich noch mit Professor McGonagall reden. Ich dachte, es wäre erst wegen des Zeitumkehrers.
Mhm.
Aber wir lernen später, dass sie quasi Ron und Harry mit dem Besen verpetzt haben. Also das heißt verpetzt, sie möchte wahrscheinlich einfach nur das Beste für die beiden, besonders für Harry. Und deswegen sagt sie McGonagall, hey, Harry hat da einen Feuerblitz geschenkt bekommen.
Mhm.
Und deswegen sollten sie den vielleicht mal untersuchen, ob der nicht verflucht ist. Weil ich meine, es läuft ein Mörder, der auf Harry aus ist, frei rum.
Ja. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, ich finde es halt noch ein bisschen traurig, weil Harry gerade wieder so ein Hoch hat und hat sich gerade das Pflegeset von Hermine quasi genommen. Und dann kommt McGonagall rein und sagt dann noch so irgendwie, also hat es nicht gedacht, so komisch, klar, sie ist Hauslehrerin, aber sie ist super selten im Gemeinschaftsraum.
Ja.
Eigentlich nur erst einmal davor. Jetzt halt das zweite Mal und sie untersucht ihn und sagt quasi, hey, wir müssen den erstmal auf Flüche untersuchen. Das macht sie natürlich nicht alleine, sondern mit Madame Hooch und noch jemand anderem, den ich gerade, Hooch und Professor Flitwick werden ihn quasi auseinandernehmen. Aber ich glaube, es ist mehr metaphorisch gemeint, also jetzt nicht tatsächlich auseinanderreißen oder aufbrechen oder so.
Ja, sondern, ich glaube auch.
Genau, einfach nur, dass sie halt einfach gucken, ob da irgendwas mit stimmt. Und es wird mehrere Wochen dauern.
2 Wochen, glaube ich, ne?
Oder waren es Monate? Ich gucke gerade nochmal nach.
Aber es ist auf jeden Fall eine sehr lange Zeit dafür, dass sie das korrigieren bzw. nachschauen wollen. Ja, aber im Prinzip ist es das Richtige zu tun, wenn ein Mörder, der auf dich aus ist, frei rumläuft, vor allen Dingen auch schon im Schloss war.
Ja, das stimmt.
Aber es ist halt auch schön irgendwie zu wissen, der Besen ist von Black, aber aus einem ganz anderen Grund.
Ja.
Und so, oh, es ist eigentlich richtig süß.
Ja, Black ist sowieso,
wieder gut machen.
Black ist halt sowieso so ein Charakter, ne? Dem ist so viel Unrecht geschehen.
Ja, aber findest du auch in dem Teil, solange er halt noch dieser Bösewicht ist, nennen wir ihn auch Black. Aber sobald er halt dieses alles aufklärt, ist es halt Sirius.
Ne? Das Ding ist, warum ich ihn Black anstatt Sirius nenne, ist, weil ich ein großes Problem habe mit dem Unterschied zwischen Sirius und Severus.
Aber du sagst ja Sirius und Snape eigentlich.
Ja, aber ich sag halt lieber, glaube ich, einfach Black, weil wegen Bl und Snape wegen Snape. Und das ist dann weiter weg von Sirius und Severus. Und das ist irgendwie sehr ähnliche Namen, die ich regelmäßig
durcheinander werfe. Aber irgendwie ist Black für mich der Mörder. Der angebliche Mörder und Sirius ist für mich der herzliche Partner.
Ja, vielleicht kommt der Twist ja auch bei mir dann noch.
Ja, aber das war's mit dem Kapitel.
Wie hat's dir denn gefallen?
Ich fand's sehr cool, obwohl es so ein bisschen dahergeschlendert war, würde ich sagen, weil wir waren jetzt nur so ein bisschen bei Hagrid, haben das herausgefunden, haben Weihnachten gefeiert, aber wir haben trotzdem super viel herausgefunden, was auch wichtig für die Geschichte ist. Und mir tut's halt super leid für Hagrid und wir wissen natürlich auch, wo das mit Seidenschnabel hinführt.
Mhm.
Aber Weihnachten in Hogwarts ist natürlich immer schön.
Ich finde übrigens, eine Sache zu Hagrid noch, die mir jetzt gerade erst wieder eingefallen ist, er tut mir auch mega leid, weil er auch schon überlegt hatte, Seidenschnabel freizulassen, aber es nicht übers Herz bringen konnte, ihm beizubringen, dass er jetzt gehen muss.
Und sich verstecken muss.
Und dann gleichzeitig hat er auch noch so Angst, wieder das Gesetz zu brechen, weil er nach Azkaban sonst muss. Und es ist halt wirklich so eine unschöne Zwickmühle, in der er gerade ist. Und es tut mir richtig leid für diesen gestandenen Mann eigentlich. Ja, und der ist halt richtig gerade in der Zwickmühle und kommt da irgendwie nicht raus.
Total. Aus eigener Kraft. Das ist richtig furchtbar.
Und war halt, weil er so eine Liebe vor Monstergeschöpfen hat. Mhm. Und da sagen ja auch dann da denken sich ja auch die Bande so, okay, sie haben nie wirklich über seine Ungeheuer geredet, aber er hat halt wirklich eine emotionale Verbindung zu Norbert, zu Seidenschnabel, zu selbst Aragog in gewisser Weise und all diese Monster. Und es war halt immer so ein Hahaha. Aber in Wirklichkeit sieht sich, Hagrid wird ja auch oftmals als Monster wahrgenommen und erkennt sich halt wieder als missverstandene Kreatur. Und das ist halt so diese tiefe Tragödie eigentlich von Hagrids Obsession mit magischen Geschöpfen irgendwo.
Ja, das stimmt. Es ist wirklich echt ein bisschen schade, aber vielleicht können wir da ja noch was drehen.
Auf jeden Fall. Ich fand das Kapitel auch gut. Es war eine emotionale Achterbahn auf jeden Fall. Ja, viel krass und dann toll und dann wieder weißt du, ich hätte auch noch gedacht, okay, fliegen die jetzt am Ende noch ein bisschen mit dem Besen rum vielleicht, haben noch eine schöne Ferienzeit, aber nope. Harry bekommt kein Kapitel lang nur Positives.
Niemals.
Niemals.
Dann kommen wir jetzt zu unserer Ask Us Anything Rubrik. Ihr könnt uns auf unserem Discord-Server Fragen stellen, die wir dann live im Podcast beantworten.
Jawohl.
Und wir haben dieses Mal zwei Fragen und einmal von Anna. Und zwar, ob wir mal den Patronus-Test gemacht haben und was unser Patronus ist.
Ja, ich habe den tatsächlich kurz vor der Aufnahme gerade nochmal gemacht.
Mhm.
Weil ich weiß gar nicht, lockt man sich regelmäßig auf Pottermore ein? So?
Nee.
Weil das ist halt so ein Ding, ich wüsste gar nicht warum, weil es gibt jetzt auch keine Updates oder so dazu, sondern man macht eigentlich nur mal die Tests und gut ist.
Mhm.
Und ich habe damals halt den Schultest ja noch live im Podcast gemacht und jetzt halt den Patronus-Test und tatsächlich, ich freue mich sehr, dass ich das sagen darf, du bist der Fuchs geworden. Weil Fuchs ist mein Lieblingstier für alle Leute, die es nicht wissen. Ein wunderschönes, rothaariges Geschöpf, wo ich mich gerne drin wiedersehe. und sie sind einfach unfassbar süß, wenn sie dressiert sind und man sie tatsächlich streicheln kann. Und sie sind unfassbar lebensfroh und energiegeladen und einfach sehr, sehr schöne Tiere einfach. Und deswegen sehr froh. Ich habe nicht irgendwie geluschert, so okay, die und die Antwort
hat man Fuchs
bekommen. Also ich habe einfach nur meiner Intuition gefolgt und es war der Fuchs.
Das ist schön, wir sind so ein bisschen ausgerastet. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich weiß nicht, was das über meinen Charakter aussagt, aber mein Patronus ist eine schwarze Mamba. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, ist sehr smooth.
Ja, das stimmt. Aber auch schon wieder sehr Slytherin-y.
Ja, nur, ne?
Aber oder du bist okay. Halt einfach großer, nicht Panoramapark, wie heißt das nochmal? Der Phantasialand.
Aber wieso? Was hat die
Schlange? Weil die Black Mamba da.
Ah.
Die Achterbahn. Vielleicht bist du einfach gern Achterbahnfahrer.
Ja, vielleicht. Ja, das kann gut sein. Dann unsere zweite Frage von Remy. Wer macht für euch die beste Umsetzung von den SchauspielerInnen in den Filmen?
Boah, das ist schwierig. Es gibt so viele gute.
Es gibt super viele gute, aber mir ist direkt eine in den Kopf gekommen, und zwar Umbridge.
Oh ja.
Weil die Schauspielerin ist so eine liebe Frau und ich finde sie, also ich hasse sie mehr als Voldemort.
Ja.
Und ich finde, sie macht einen fantastischen Job, genauso wie Alan Rickman. Also ich könnte sehr viele auflisten, aber die halt, ich glaube, am ehesten und am krassesten ihren Charakter verstellt hat, ist tatsächlich die Schauspielerin. Ich kenne leider ihren Namen nicht, aber die Schauspielerin für Dolores Umbridge.
Ja, also ich glaube, jemand, der bei mir ganz weit oben ist, ist auf jeden Fall Rupert Grint, gerade wenn es um die Kinderschauspieler geht.
Mhm.
Weil das Problem ist, immer wenn du mit Kindern arbeitest beim Film, ist ja, dass die nicht wirklich Schauspielern können, weil sie sich selbst noch nicht so unter Kontrolle haben. Und ich finde, das hat Rupert Grint schon ab Tag 1 richtig gut hinbekommen, so dieses total fast schon Overacting mit seinem Gesicht und dann so Spinnen so. Und das finde ich halt, das bringt ja so gut rüber.
Das
und
stimmt.
Ich finde ihn halt so sympathisch. Ich habe letztens noch eine Behind the Scenes gesehen, wo, ich glaube, Daniel Radcliffe wurde irgendwie Jahre später gefragt, so, hey, wie ist eigentlich deine Beziehung zu Rupert Grint? Und er sagt so, ja, klar, ich liebe ihn, wir sind gute Freunde.
Mhm.
Und dann halt so eine Backstage-Szene von Ein Stein der Weisen, wo Rupert Grint ihm off-camera quasi fragt, so, hey, was würdest du eigentlich machen, wenn du Zauber-Skills hättest, also wenn du zaubern könntest? Dann sagt Daniel Radcliffe so lachend, ich würde dich umbringen. Muss ich halt sehr drüber lachen. So typische Kindersachen, die ich mir richtig vorstellen.
Ich würde im Ring.
Wo okay. Rupert Grint ihn wahrscheinlich die ganze Zeit genervt hat mit irgendwelchen dummen Fragen. So.
Wie du mich immer.
Ja, genau.
Robin hat auch so die Angewohnheit, mich Sachen zu fragen. So, wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du? Und dann sage ich so, ich wäre ein Ford Fiesta. Aber keine Fords. Sondern andere Autos. Gibst immer eine Frage vor. Ich beantworte die Frage. Und dann sagst du immer, nee, das ist nicht nach meinen Prämissen beantwortet. Ich muss hier noch mal ein paar Eckdaten geben.
Das Ding ist bei mir, ich habe dann immer so verschiedene Antworten im Kopf und fände es halt interessant.
Vielleicht gebe ich auch einfach andere Antworten.
Ja, aber das ist das Ding. Dann habe ich meine Fragestellung ist halt so weit gefasst. Und ich habe tatsächlich sehr häufig Gedanken, wo ich dann so denke, hey, wenn wir jetzt...
Dieses Auto bin ich.
Nein. Aber zum Beispiel irgendwie, wenn wir in einer Fantasy-Welt leben würden, so klassisch, so World of Warcraft-esque oder sowas, was für eine Rolle würdest du in der Gesellschaft einnehmen? Und dann wäre er so, ne, so Krieger, Schurke oder Händler oder Zauberer oder Hexenmeister. So
aber geht nicht, ich bin ja eine Frau.
Ja, kannst ja alles auch als Frau machen, meine ich ja. Aber es ist halt...
du Händler, Zauberer und so.
Ja, überall.
Das war ein kleiner Gag.
Ja, okay. Aber halt solche Fragen halt, wo ich dann denke, und wenn du dann irgendwie um die Ecke kommst, sagst du, ja, ich glaube, ich wäre Köchin. Denke ich so, daran habe ich nicht gedacht. Und irgendwie, ja, okay, denk mehr in die Richtung. Und dann versuche ich das zu spezifizieren, um dann mich halt.
Es ist immer so. Es ist immer. Und irgendwann, weißt du, den ganzen Tag, manchmal hast du so Tage, da bist du wie so ein Erstklässler. Wieso? Wieso?
Das ist gar
warum?
Nicht. Ich frage nicht so oft, wieso. Ich stelle mir selbst Fragen, die ich dann an dir weitergebe,
ja,
weil
ich
sie spannend finde.
Aber ich mag das ja auch sehr.
Ja.
Aber manchmal bringst du mich da auch, dann, wenn ich Zauberkräfte hätte, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dich umbringen.
Aber um mal gerade die Frage umzudrehen, wer glaubst du denn ist der schlechteste Schauspieler? Oder wer bringt denn den Charakter aus den Filmen am schlechtesten rüber?
Boah, das ist eine richtig schwierige Frage, weil
ja.
Ich finde eigentlich alle gut. Aber ich müsste wahrscheinlich sagen, oh Gott, es tut mir im Herzen weh, aber wahrscheinlich Daniel Radcliffe.
Echt? Krass.
Also selbst das ist phänomenal, aber wenn ich jetzt so diese krassen habe wie McGonagall, Snape,
ja.
Dumbledore, Hermine, Ron. Harry ist halt so blank einfach, weil wir uns ja auch mit ihm identifizieren sollen. Deswegen muss er auch gar nicht groß schauspielern so richtig.
Ja.
Was auch völlig, das ist halt seine Rolle, aber dementsprechend haben die anderen halt krassere Rollen, in die sie schlüpfen.
Ja.
Weißt du?
Ich muss sagen, ja, also es ist auf jeden Fall dasselbe Problem oder das gleiche Problem wie bei dir, dass einfach eigentlich alle sehr gut sind. Also selbst auch von eigentlich alle erwachsenen Schauspieler, also selbst sowas wie Lupin oder halt der Zaubereiminister oder sowas, ne? Alle solche Charaktere. Also ich glaube, ich hätte noch am ehesten gedacht vielleicht Mad-Eye Moody, weil
aber
da das Make-up so krass ist. Also weißt du, das Make-up behindert ihn halt darin, krass zu schauspielern und so und hat dieses Zungending so, aber ich könnte zum Beispiel nicht den Unterschied sagen zwischen Mad-Eye Moody, den echten, und den wir in Teil 4 oder sowas sehen, weißt du? Das
weil
ich
er
halt
auch sehr wenig Screentime danach hat, ne?
Genau, weil er sehr wenig Screentime danach hat und halt mehr auf diesem Gimmick aufbaut. Das ist das Einzige, was ich sagen würde, aber das ist ja nicht wirklich die Schuld des Schauspielers.
Ja.
Und von den Kinderschauspielern, es tut mir halt auch super weh, aber ich glaube halt Emma Watson, weil ich finde, dass sie nicht...
Was?
Sie schauspielert halt nicht wirklich. Sie
oh
ist
mein
halt,
Gott, raus.
Sie ist halt einfach Emma Watson. Aber dasselbe Problem wie bei Danny Radcliffe. So, das ist
aber
halt
sie spielt doch so gut Hermine. Mit dem, das akzeptiere ich nicht.
Aber sie hat nicht so, keine Ahnung, sie hat nicht so diese Range von Hermine, weißt du?
Cool. Bullshit.
Und so ein kleines Problem, was ich habe, ist halt die Transition, genau wie bei Ron, by the way, vom Buch Ron zum Film Ron ist halt Buch Hermine und Film Hermine sind einfach zwei unterschiedliche Charaktere. Sie ist zu perfekt in den Filmen.
Wen ich auch gar nicht mal so gut finde, ist auch leider Ginny in den Filmen.
Ja, stimmt. Sie hat auch nicht so viel.
Auch nicht so nice. Aber Bonnie Wright ist immer noch wahrscheinlich eine gute Schauspielerin. Ich habe sie keine Ahnung.
Ich meine, alle gute Schauspieler.
Hast du Cherry Bomb gesehen? Das ist einer meiner wirklich Lieblingsfilme. Weiß ich nicht, aber er ist mir gerade, weil Rupert Grint spielt darin mit. Okay. Oh, und der ist so gut. Schaut ihn euch an. Cherry Bomb. Okay. Lohnt sich richtig.
Aber ich finde tatsächlich nochmal zu diesem Hermine-Ding. Also zum Beispiel, was ja auch so ein Thema ist, ist ja im vierten Teil, ist ja, dass sie nicht außerordentlich hübsch ist in den Büchern. Und im Film ist sie halt einfach Emma Watson, weißt du, die halt.
Naja, gut, aber später ja auch erst.
Nee, klar, aber dann hast du halt nicht so diese Transition, diesen Augenöffner-Moment von Hermine bei dem Ball, weißt du? Mhm. Der findet einfach im Buch nicht statt, weil es ist halt immer schon Hermine. Und sie.
Du meinst, im Film findet der nicht statt?
Ach so, ja, im Film findet der nicht statt. Also sind, glaube ich, einfach so ein paar. Also da habe ich, glaube ich, so die meisten Probleme, auch wenn das wirklich im Müh-Bereich ist. Also sie ist immer noch eine sehr, sehr gute Schauspielerin und. Kein Emma Watson-Hate an dieser Stelle.
Ja, Emma. Ja, danke für deinen Kommentar, Sven. ich würde sagen, dann sind wir durch. Ihr könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr richtig gut findet als Schauspielerin und wen ihr so semi-okay findet.
Ja, was eure schlechteste, also was eurer Meinung nach derjenige, der am schlechtesten performt in den Harry Potter-Filmen?
Ja, wirklich. Das würde mich sehr interessieren, weil ich finde es wirklich schwer. Dann sind wir, glaube ich, mit der Folge am Ende.
Genau.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Falls ihr Bock habt, uns auf Instagram zu folgen oder auf Twitter oder dem Patreon, dann sind die Links unten in der Videobeschreibung, genauso wie zu unserem Discord-Server. Da könnt ihr gerne beitreten. Und ja, sonst hören wir uns auch nächste Woche wieder. Am Freitag ist wieder ein Livestream.
Hoffentlich mit weniger technischen Problemen wie diese Woche.
Ja. Wie letzte Woche.
Wo wir nach einer Stunde leider abbrechen mussten, weil das Spiel gestreikt hat und wir dann auch nichts hatten, worauf wir uns dann alternativ hätten stürzen können. Und da arbeite ich dran, dass das wieder läuft. Und
wenn nicht, haben wir auf jeden Fall eine Alternative.
Genau.
Sagen wir es mal so. Wir sehen uns also am Freitag beim Stream.
Genau.
Und ich wollte auch noch mal kurz sagen, ich habe die Statistics für den Mai bekommen und wir haben wieder über 3000 HörerInnen. Und vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer sehr darüber.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns am Freitag. Sonst hören wir uns am Montag wieder bei einem neuen Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Bis dahin.
Haut rein.
Tschüss.
Tschüss.
Alles gut.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge
von diesem Podcast. Junge.